Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Pascal Testroth.
Ich freue mich sehr. Unser monatlicher Stammbesucher ist da, Pascal Testroth. Paco, guten Abend.
Schönen guten Abend, Jens. Hallo.
Paco, weißt du, was heute ist? Heute ist Tag der Waffel.
Tag der Waffel?
Ja, es ist ja, jeder Tag ist ja irgendwie ein spezieller Tag. Tag des Baumes, Tag des Krokus. Und heute ist Tag der Waffel. Isst du gerne Waffel? Ich muss ja gleich gestehen, ich bin großer Waffelfan. Und wenn die Frage kommt, Waffel oder Pancakes beim Frühstück, bin ich, auch wenn ich Pancakes sehr mag, dann trotzdem eher Waffelfan.
Also Frühstück, dann doch lieber die Protein-Pancakes, muss ich sagen. Aber so mal so als Leckrigkeit haben wir hier bei uns im Westpark für die Kinder gerade so eine tolle Waffel mit allen Dingen belegt.
Herrlich, oder?
Oder mit einer Vanilleeis und heißen Kirschen. Ja, doch.
Ja, kann man machen. Wir haben hier auch so ein kleines Waffelrestaurant, auch im Viertel. Da war ich einmal mit Marco Hartmann. War auch sehr lecker. Ja. War wirklich sehr lecker und muss man sich hin und wieder mal gönnen. Ich habe auch ein Waffeleisen zu Hause. Das ist auch hin und wieder mal im Betrieb. Also Waffeln sehr, sehr gern. Aber ich will natürlich mit dir nicht über Waffeln jetzt eine Stunde reden, sondern natürlich über dein Comeback. Du bist wieder auf dem grünen Rasen unterwegs. Schön, oder?
Ja, wurde Zeit. Wirklich wurde echt Zeit. Hat lange gedauert. Diesmal auch vom Kopf her sehr, sehr schwer gewesen. Aber ja, ich bin jetzt seit einer Woche wieder dabei. Durfte im Testspiel dabei sein. Und ja, bin wieder in Saft und Kraft und freue mich jetzt, dass es weitergeht. Ich muss aber sagen, ich habe gedacht, du eröffnest das heute mit zu sagen, heute ist Tag des Marathons und ich bin heute freiwillig einen Marathon in 2,5 Stunden gelaufen.
Meinst du jetzt mich? Eben mich. Keine Sorge. Ich bin seit einer Woche, was das betrifft, absolut sorgenfrei. Also der Kollege Paul Will wird in Münster leider, das ist für Dynamo echt hart, dass er fehlt, seine Gelbsperre absprungen und damit habe ich die Sorge los und er kann mich bekochen. Und ich glaube, er hegt auch schon Pläne, wie er das am besten machen kann. Und mein Kompagnon beim Schwarz-Gelb-Podcast, Tino Meyer, der ist ja wirklich Läufer, der läuft ja mindestens ein Marathon pro Jahr und der trainiert jetzt schon für den Wien-Marathon. Sollen sie alle machen, können alle schön laufen und so. Ich bin in diesem Jahr noch nicht einmal richtig, weder auf dem Laufband noch irgendwie in der freien Natur, aber ich habe es jetzt zu Ostern vor. Zu Ostern vielleicht mal so ein kleines Ründchen.
Aber sag mal, wie hast du denn die gelbe Karte kommentiert? So wie Mario Götzes WM-Tor kommentiert wurde? Oder?
Nein. Oder? Wir sind ja beim Privatradio jetzt nicht das ganze Spiel auf dem Sender. Ich war bei seiner vierten gelben Karte auf dem Sender. Und bei der fünften gelben Karte, ich hatte so einen Krampf. Ich musste mal kurz aufstehen und die Hände nach oben strecken und mal kurz jubeln. Und die Kollegen wussten natürlich alle Bescheid. Warum? Einer hat mich gefragt, was ist denn mit dir los? Und da habe ich gesagt, ja, ich habe gerade eine Wette gewonnen. So.
Ich habe munkeln gehört, dass du über den Balkon oben den Diver gemacht hattest.
Nicht ganz, aber ich hatte ja dann irgendwann, er hat ja diese vierte gelbe Karte in Mannheim bekommen, also im zweiten Spiel 2024 und dann jetzt die ganze Zeit hat er durchgehalten. Und da hatte ich mir gedacht, boah, musst du jetzt ja wirklich ran? Und er hätte vielleicht mit sich verhandeln lassen, dass ich einen Halbmarathon laufe, aber unter dem wäre es nicht gegangen. Und das wäre für mich echt ein Martyrium geworden. Und so machen wir eine schöne Sache. Also wie gesagt, das wird ein Essen werden irgendwann nach der Saison, wo wir ein paar Leute einladen, die vielleicht das auch ersteigern können und wo was für einen guten Zweck zusammenkommt. Und ich glaube, das wird eine Win-Win-Situation. Ich lasse mich bekochen, guck mal, wie die Jungs kochen können. Und ich hoffe, dass er, wenn er seine Gelbsperre abgebrummt hat, dann wieder in Saft und Kraft steht und für Dynamo die notwendigen Punkte einfährt über die dritte Liga, wie ich mit dir dann aussprechen. Ja, du, bei dir muss man ja sagen, du hast ja seit dem Dynamo-Spiel in Ingolstadt dann nicht mehr gespielt. Und da lief aber bei euch auch dann nicht mehr so sehr viel zusammen, ne?
Ja, leider. Also mit dem Dynamo-Spiel waren wir echt im Hoch und haben gedacht, boah, das war schon ein Top-Spiel, das muss man wirklich sagen. Also war schon zu dem Zeitpunkt die beste Mannschaft der Liga. Und die haben wir
das
dann.
Das hört man hier übrigens nicht gerne, wenn das immer wieder gelobt wird.
Ja, das weiß ich, aber das war ja einfach Fakt so. Ja. Und die Leistung in dem Spiel war schon echt richtig stark von uns. Hat man ja auch gesehen, dass einige Mannschaften im Nachhinein dieses Spiel probiert haben zu kopieren.
Ja, klar.
Gegen Dresden.
Dein Ex-Verein aus dem Erzgebirge, ja.
Halle. Genau, und dann, wir haben echt gedacht, boah, jetzt kommen wir in den Flow und leider ist der Flow leider in die andere Richtung gegangen und keine so guten Zeiten zurzeit, muss man wirklich sagen. Hatten auch oftmals ein bisschen Match-Pech, muss man sagen, aber gut, die Liga ist so und jetzt schwierige Situation, aber wir wollen natürlich jetzt am Samstag ja endlich wieder den Turnaround schaffen und jetzt sind noch 8 Spiele, ja, so viele Punkte wie möglich holen bis nach oben. Der Weg ist sehr, sehr weit, muss man ehrlicherweise sagen. Aber trotzdem will man ja sich wieder anders zeigen.
Logisch. Nationalmannschaft war ja in der letzten Folge unser Thema. Bin ich auch viel angesprochen worden. Hat auch großen Spaß gemacht. Und ich habe dann auch im Nachgang gemerkt, wir haben uns ja auch ein bisschen geschrieben, als dann die Nominierung kam. Man ist dann irgendwie auch ganz anders drin in dem Thema auf einmal wieder, wenn man merkt, wen nominiert er nicht, wen stellt er auf, wen stellt er nicht auf. Und dann hat man irgendwie eine ganz andere Emotion auch zu dieser Startelf, weil man einfach im Podcast mit Paco Testroth ein paar Spieler nominiert hat und gesagt hat, ja, der spielt jetzt, der spielt nicht und so. Und hatte ich auf jeden Fall nach unserer letzten Folge auf jeden Fall wieder so ein ganz anderes Gefühl für die Nationalmannschaft. Unabhängig jetzt, werden wir gleich drüber reden, vom Spiel vom Samstag. Aber irgendwie war ich dann wieder ein bisschen mehr drin in Sachen DFB. Ging es dir ähnlich?
Ja, definitiv, weil man will ja doch nicht auch als Vollblinder dastehen. So, also ist ja unabhängig davon, welche Entscheidung der Bundestrainer trifft. So, also ob man Ahnung hat oder nicht. Aber trotzdem will man sich ja irgendwie mit der Art, die man sich überlegt, hoffen, dass man eine Zustimmung da bekommt. Mhm. Ist ja immer so das, was man sagt, ob das immer richtig ist oder falsch ist, was der Trainer sagt, ist dahingestellt. Aber es ist ja trotzdem dein Chef und du willst ja von ihm am liebsten ein Lob hören, weil dann weißt du, dass du es in seinen Augen richtig gemacht hast und das ist das Wichtigste. Und für uns war es ja in dem Moment dann übertrieben gesagt, Julian Nagelsmann, unser Chef quasi aus unserer Expertise. Und ja, also Ich hab's mich gefreut, als die Aufstellung rauskam. Ja. Zähneknirschend habe ich den Sturm gesehen, muss ich sagen. Da hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich meine, der Kai Havertz hat vor 4 Wochen noch linker Verteidiger gespielt. Mhm. Also, ne, und ja gut, Mittelstädt, das war jetzt den David Raum, da habe ich das Gefühl, das ist nicht so sein Spieler. Also, der jetzt bei mir gespielt hätte, aber naja, gut, er hat ja nicht ganz so viel Unrecht gehabt jetzt in dem Spiel.
Er hat alles richtig gemacht. Wo warst du am Samstagabend nach 8 Sekunden? Saßt du schon im Sessel?
Ja. Echt? Klar. Also ich habe wirklich um Viertel nach eingeschaltet, aber da waren noch die Bergretter oder wer hat noch war noch im ZDF und habe dann noch gewartet. Und ja doch, ich muss wirklich sagen, die Interviews interessieren mich jetzt gerade auch. Und ich finde auch, Julian Nagelsmann ist halt auch immer interessant so, weil der sagt ja wenigstens mal was und erklärt es dann auch. Und er erklärt ja auch unangenehme Dinge, wie zum Beispiel mit Mats Hummels. War ja ein unangenehmes Thema und dass es so angesprochen hat, fand ich interessant. Mit Ter Stegen natürlich, weil es ja schon gerade auch aus deiner Sicht eine harte Entscheidung. Trotzdem war es ja mal interessant zu hören, Mann, wie verpackt man sowas das? Weil welches Argument in dem Moment, also ich war klar für Neuer, aber welches Argument gibt es zu sagen, wie Per Mertesacker gesagt hat, Marc-André, du spielst nicht. Ich glaube, das ist ein Gespräch, das ist Wahnsinn.
Ich kann es immer noch nicht ganz nachvollziehen. Und wir hatten am Mittwoch kurz geschrieben und du hattest die Meldung noch schneller als ich, weil du offenbar omnipräsent bist. Du hast mir dann geschrieben, ja, jetzt fällt der Neue aus. Sag ich, wie fällt jetzt aus? Und dann tauchte das bei mir am Ticker auf, dann muss ich erstmal kurz schnell arbeiten und das noch schnell in den aktuellen Radiosport mit reinbringen. Und dachte mir, am Mittwoch machen sie es so quasi offiziell, lassen es über die Medien lancieren, dass Neuer die Nummer 1 bei der Europameisterschaft ist und der gute Manuel Neuer verletzt sich dann im Training. Blöde Situation, ganz blöder Zeitpunkt. Boah, was denkst du da als Marc-André? Als Marc-André Ter Stegen. Ich kann es dir bis jetzt immer noch nicht sagen, warum er jetzt quasi die Nummer 2 ist. Er spielt richtig klasse. Er spielt ja jetzt nicht einfach bei Schneeweiß Bethlehem, sondern er spielt beim FC Barcelona. Das Einzige, wo ich dir vielleicht recht gebe, Neuer ist der Weltmeister. Neuer hat schon richtig grandiose Spiele gemacht, zuletzt aber auch nicht. Und Ter Stegen performt in der Nationalmannschaft eigentlich nicht so sehr. Also das Ter Stegen-Spiel hat es in der Nationalmannschaft noch nicht so richtig gegeben.
Also ich habe zwei Theorien. Punkt 1 ist, man hat schon das Gefühl, wenn Manuel Neuer im Tor steht, haben die Spieler immer noch einen anderen. Okay, das hat man jetzt bei Deutschland länger nicht mehr gesehen. Aber ich finde schon, das war einfach, also mit dieser Art und Weise, wie sie auch alle über ihn sprechen, muss das irgendwo nochmal ganz krass sein. Und das Zweite ist, ja, du sagst, er spielt bei Barcelona, aber Manuel Neuer spielt bei Bayern München und Bayern München ist Deutschland. Und wir hätten ein riesen Politikum, wenn Manuel Neuer nicht spielen würde. Da würde sich der Julian Nagelsmann, ich glaube, nach jedem Spiel mit der Frage beschäftigen müssen, ja, warum spielt denn jetzt Manuel Neuer nicht? Oder jede Parade von Manuel Neuer bei Bayern München würde groß thematisiert werden. Und das ist einfach, glaube ich, eine Baustelle, auf die er auch keinen Bock hat. Und da es wahrscheinlich leistungsmäßig keinen großen Unterschied gibt, hat er dann wahrscheinlich so entschieden. Weil es ist einfach definitiv für mich der einfachere Weg.
Da hat Klinsmann dann damals den schwierigeren Weg gegangen. 2-6.
Definitiv. Definitiv ist er den gegangen und naja gut, er hat es ja auch bereut damit, dass wir kein Weltmeister geworden sind, weil Oli Kahn hätte den Ball mit Sicherheit gehalten gegen Italien. Hallo, wow. Niemals gegen Oli Kahn was sagen, Jens, das darfst du nicht.
Weiß ich nicht, aber hätten wir dann das Elfmeterschießen gegen Argentinien auch mit Oliver Kahn gehalten?
Ja klar, der hat doch Bayern auch zum Champions-League-Sieger gemacht im Elfmeterschießen.
Ich lass ja nichts auf Oliver Kahn kommen, sonst bist du mir ja gleich hier aus der Leitung. Aber zurück zu Neuer und Ter Stegen. Irgendwie scheint es ja momentan so zu sein, dass Neuer auch ein bisschen anfällig ist. Jetzt ist er schon wieder verletzt, kann sich nicht einspielen. Das macht doch auch ein bisschen was. Du willst doch,
ja,
du
merkst doch gerade. Ja, aber Ter Stegen ist jetzt auch 3 Monate ausgefallen. Also das hat ja Julian Nagelsmann ja auch im Interview noch gesagt. Das fand ich nämlich hochinteressant, wo er gesagt hat, ja, du bist jetzt die Nummer 2. Beziehungsweise er hat es im ganzen Interview kein einziges Mal gesagt. Ist dir das aufgefallen? Er hat ja immer nur gesagt, ja, die Entscheidung wurde jetzt so mitgeteilt und so. Im Endeffekt, wir wissen alle, welche Entscheidung. Aber er hat es ja nie gesagt, so die Entscheidung, welche Entscheidung das jetzt ist. Und trotzdem hat er auch gesagt, ja, aber beide müssen bereit sein, weil beide halt doch relativ verletzungsanfällig sind. Also Ter Stegen hat die EM war es, ne, auch schon verpasst vor 4 Jahren. Vielleicht, weil er wusste, er spielt nicht und hat sich dann operieren lassen. Aber jetzt ist er auch 3 Monate ausgefallen in einer Situation, wo er vielleicht, nee, ich glaube, er wusste von Anfang an. Also das, ich glaube nicht, dass sich jemand Gedanken gemacht hat, dass Neuer nicht die Nummer 1 wird. In dem Moment, wo Neuer eingeladen wurde, wäre er nicht mehr eingeladen worden. Dann sage ich, ja klar. Aber so, wo er ihn eingeladen hat, also ich glaube, Manuel Neuer sitzt nicht auf der Bank. Buffon hat auch nie auf der Bank gesessen, obwohl Donnarumma war. Und da ist noch ein Riesenunterschied. Ter Stegen ist für mich auch zu alt schon. Also in dem Vergleich. Du hast keinen Torwart mehr, wo du weißt, der spielt die nächsten 4-5 Turniere. Sondern er spielt 1, maximal 2. Hm. Dann kannst du auch sagen, ja gut, dann bleibt Neuer noch und der spielt auch 1, maximal 2 noch.
Für Neuer ist es wahrscheinlich das letzte Turnier.
Vermutlich, aber wenn er nochmal 2 Jahre weiterspielt, wird er auch die Weltmeisterschaft dann wahrscheinlich wieder spielen.
Es sei denn, er geht Skifahren.
Hoffen wir mal nicht.
Und die Nummer 3? Ist Kevin Trapp raus?
Ich glaube, das ist ja so egal. Also klar, für ihn natürlich
nicht. Robert Zieler kann sich Weltmeister nennen. Also
ja, ja, auch Roman Weidenfeller auch, klar. Nein, ich sage ja für ihn natürlich nicht, aber ich glaube, das ist ja wirklich eine Position in Deutschland. Also ich glaube, da sind wir mit riesigem Abstand die beste Nation der Welt, was unsere Torhüter angeht. Also ich jetzt mal ganz im Ernst, ist natürlich kein Torwart, aber ich könnte Olli Baumann problemlos ins Tor stellen. Der wird schon sein Ding machen und du hast ja noch 10 gute Torhüter. Ich meine, selbst ein Pep Guardiola hat keine Bauchschmerzen, Ortega mal eben spielen zu lassen.
Der hat stark gespielt gegen Liverpool.
Der hat richtig gut gespielt. Ja. Also von daher, also wenn jetzt alles ganz, ganz schief läuft, ja, dann rufst du halt Ortega an und du bist zwar nur Nummer 2 bei Man City, aber könntest du mal eben kurz eine Europameisterschaft spielen? Ja, dann spielt er die. Also ich glaube, da haben wir schon echt 10 richtig gute Torhüter und ja, vielleicht will er da auch mal wieder einen neuen Input.
Dieses mit dem neuen Input, das merkst du ja an allen Ecken und Enden. Ursprünglich waren es mal 6 Neulinge. Von den 6 Neulingen sind ja dann nur 4 übrig geblieben. Aber es ist weht so ein neuer Geist durch diese Mannschaft, durch dieses DFB-Team. Natürlich auch durch das Comeback von Toni Kroos. Über Kroos will ich gleich sprechen. Aber weil wir jetzt schon auch über Trapp geredet haben, die jetzt nicht dabei sind, haben es aber richtig schwer, dann noch irgendwie auf den EM-Zug aufzuspringen, oder? Also das wird ja fast eine Mission Impossible. Die müssen ja überperformen in den verbleibenden Wochen jetzt in ihren Ligen, sprich vor allem in der Bundesliga.
Also wir haben da heute auch im Kreis drüber gesprochen, so bei unseren Jungs so, weil ja einfach jetzt mal wieder jeder über Deutschland spricht, ne, weil ja doch dann alle irgendwo Fans sind und viele es nicht zugeben. Ich habe es ja oft gesagt, so ich fieber mit Deutschland mit, so
auch in den schweren so Zeiten, lief, du
packst, ne? Muss du man wirklich immer. Sagen?
Ja, muss man sagen.
Ne? Aber einerseits muss man erstmal sagen, boah, für Jan-Niklas Beste tut es mir schon echt leid, weil ob der nochmal wieder zu einem Länderspiel kommt, weiß ich nicht, ist so die Frage, finde ich so. So, das wäre schon so, aber andererseits, so, man guckt jetzt den Kader vom Wochenende, es waren 23 Spieler dabei. Leroy Sané wird dazukommen. Das heißt, es muss schon mal einer raus. Und dann sage ich, da sind wir wieder beim nächsten Thema, wenn der Pavlovic bei Bayern München die letzten Spiele wieder so funktioniert, dann wird der wahrscheinlich auch dabei sein, vermute ich. Dann müssen 2 raus. Und Serge Gnabry hast du auch noch. Weil ich glaube schon, dass das ein absoluter Spieler für Julian Nagelsmann ist, der ja lange verletzt war. Aber wenn er jetzt auf einmal wieder umzieht, dann hast du 3. Da redest du schon über die ganzen anderen, redest du schon gar nicht mehr. Hummels, Süle, Goretzka. Aber du musst jetzt erst noch mal von dem Kader jetzt am Wochenende dann ja noch, also einen musst du auf jeden Fall noch streichen. Da frage ich mich jetzt schon, wer es ist. Ich vermute mittlerweile schon David Raum so ein bisschen, weil du kannst mit Benny Henrichs, wenn er sich auf Mittelstädt festlegt, dann kannst du mit Benny Henrichs ja noch beide Positionen bekleiden. Aber das wird schon echt spannend.
Mit dem aktuellen Kader hat er nicht viel verkehrt gemacht, nach dem Frankreich-Spiel zu urteilen. Mhm. Mal abwarten, wie sie gegen die Niederlande performen. Und man merkt so, auch wenn man so zwischen den Zeilen hört, Mittelstädt sagt, da wächst was Großes zusammen. Auch Nagelsmann betont das. Die grooven sich so gerade ein. Die bilden so gerade so eine Gemeinschaft. Da wird die Grundlage gelegt, dann auch für die Europameisterschaft. Und da wird er, es sei denn, es verletzt sich jemand, und damit muss man leider dann auch immer noch mal im letzten Saisonviertel rechnen, wird er wenig ändern wollen an dieser ganzen Konstellation.
Ja, aber du hast jetzt ja auch mal endlich eine Hierarchie. Mhm. Also ich finde, Matthias Sammer hat es immer gesagt, du brauchst eine Hierarchie, eine Achse. Mhm. Und das habe ich zum ersten Mal jetzt mal wieder gesehen. Du hast gesehen, für mich, also im Tor ist es völlig egal, Neuer wird stehen, aber es ist völlig egal, wer da spielt, weil die sind beide Weltklasse. So, dann hast du davor Antoni Rüdiger, der schon der Abwehrchef ist, der ist für mich aber immer in der Rolle, das war zu viel, der hat zu viel gemacht. Also ich kann mir vorstellen, wenn der Toni Rüdiger, so wie er gegen Japan da seinen Lauf gemacht hat, wo er jeder mit dem Kopf geschüttelt hat, wenn er den jetzt macht, dann sagt der Toni Kroos ihm wahrscheinlich, hast du eine Macke. Mhm. Das macht er nicht, weil er jetzt einfach so, boah, Toni Kroos jetzt wieder vor mir. Und ich sage zum Beispiel bei den anderen, fand Toni Rüdiger immer, ich glaube, ich stehe da drüber so ungefähr, so ich muss es ansagen. Und ich glaube nicht, dass er ihm Toni Kroos gegenüber was sagt. Er sagt ihm was, aber nicht so dieses, du sagst mir nichts so. Mhm. Und das ist immer, du kannst nicht mit 11 Indianern auf den Platz gehen und auch nicht mit 11 Häuptlingen. Mhm. Die Mischung macht so. Und jetzt hast du wieder 3-4 und ja, es war einfach mal wieder ein anderer Fußball. Und sind wir ganz ehrlich, es hat doch, also du hast doch auch mitgefiebert am Samstagabend. Und man hat sich doch wieder gefreut und die zwei, der Kimmich, das war doch mal wieder Joshua Kimmich, der da gespielt hat.
Ja, die haben wirklich richtig klasse gespielt. Ich tue mich bloß schwer, weil ja alle sagen, Toni Kroos, dann sage ich mir, na, dann hätte man Toni Kroos schon eher ansprechen müssen, ob er nicht zurückkommt.
Aber hättest du ja auch machen müssen.
Ja, eigentlich schon.
Das war ja Wahnsinn. Also, das war ja Wahnsinn, wie der enteiert wurde. Aber das ist ja irgendwo auch wieder typisch deutsch so. So, dass du dann, das ist unser aktuell beste deutsche Spieler, den wir in den letzten 20 Jahren hatten. 30 Jahren, bin ich der Meinung.
20 Jahre also auf allein jeden Fall.
Die Erfolge alleine. Ja, bitte 5 Champions League-Titel. Stammspieler bei Real Madrid seit 10 Jahren. Und du hast ihn da so gefühlt enteiert und nee, der ist aber eigentlich besser und der ist ja eigentlich besser. Und es war ja auf einen Fall, jeder war ja bei uns mittlerweile der Superstar. Und jetzt habe ich das Gefühl so,
du, das war aber auch ein bisschen diese flache Hierarchie vom ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw und die dann Hansi Flick so ein bisschen fortgesetzt hat. Guck dir die Doku an und du siehst, jeder kann irgendwie zu spät kommen, alle machen irgendwie was und du brauchst klare Regeln. Also auch die jüngere Generation braucht klare Regeln und ich finde, auch wenn das immer wieder vielleicht ein bisschen komisch rüberkommt, aber so ein bisschen Hierarchie schadet doch nicht. Auch den jüngeren Spielern, wenn die erstmal merken, Mensch, hier kann ich mir nicht alles erlauben.
Also ich bin doch zu 100% davon ein Verfechter. Also, und ich bin ja selbst auch so aufgewachsen und meine Karriere gestartet, dass es eine ganz klare Hierarchie gab. Ich bin halt auch mal 5-mal vom Trainingsplatz wieder in die Kabine reingerannt und habe nochmal ein Hütchen geholt und ein Leibchen geholt und bin bei der Behandlung, muss ich aufstehen, wenn da ein Älterer reinkam. So kenne ich es und es hat mir mit Sicherheit in meiner Karriere nicht geschadet. So. Und ich finde, das hast du jetzt gesehen, ganz klar.
Also Toni Kroos, eine absolute Belebung. Nicht nur, weil er nach 8 Sekunden mit seiner Vorarbeit für dieses schnellste Länderspieltor der deutschen Nationalmannschaft sorgt. Ich war übrigens noch nicht im Fernsehsessel, kann ich dir so sagen. Ich habe Nudeln mit Lachs-Sahnesoße gekocht und der Lachs war noch in der Pfanne, weil ich nie im Leben damit gerechnet, also Fernseher war an, damit gerechnet hatte, dass es so schnell geht. Ich wollte so in der 5. Minute fertig sein mit allem.
Da muss ich dich jetzt leicht kritisieren, ey.
Ja, kannst du.
Du hast die deutsche Hymne verpasst, ey.
Ja, definitiv. Die lief im Hintergrund. Zur deutschen Hymne wurde der Lachs zubereitet.
Also, na gut.
Ich stand auf jeden Fall.
Aber war einfach geil, ey. Man hat einfach, also ich habe richtig gejubelt, so. Ja, endlich. Ja, so, weil ich mich einfach gefreut habe. Und ja, ich möchte auch eine geile EM sehen. Und vor allen Dingen möchte ich erstmal, dass Dienstag die Holländer geschlagen werden. Also, das ist ja erstmal ganz wichtig. Und einfach dieser Fußball mal wieder. Das war mal wieder, du konntest sie angucken und hast gedacht, das ist unsere deutsche Nationalmannschaft, das sind die besten Spieler aus Deutschland und die kämpfen für unser Land. Und da haben einfach auch 11 Spieler mitgesungen und das finde ich einfach gut. So, das war einfach und da kannst du trotzdem spielen, du hättest auch gegen Frankreich verlieren können. Also ich fand, wir waren klar besser und trotzdem, als da 15 Minuten lang Dembélé und Mbappé mal kurz angezogen haben, also Mittelstädt war schon 2-3 Mal im Strudel, muss man schon ehrlicherweise sagen. Und das kann ja auch passieren. Also das bedeutet jetzt ja nicht, dass wir die absolute Macht sind und alle jetzt in Grund und Boden schießen. Das wird ja auch nicht passieren. Aber du bist jetzt mal wieder wettbewerbsfähig. Und da hat es ja vorher Angst, wenn wir gegen Japan und, weiß ich nicht, Tansania gespielt haben, dass das eng werden könnte.
Ja gut, und also die November-Spiele gegen die Türkei und Österreich, das war schlimm. Du musstest was ändern. Also ich sag mal, wenn du genauso in das EM-Jahr gestartet wärst, hättest du sagen können, okay, lasst uns feiern, aber außerhalb des Stadions, weil im Stadion werden wir mit der deutschen Nationalmannschaft nicht viel zu feiern haben. So sage ich mir, kann es vielleicht sogar ein kleines Sommermärchen Reloaded geben. Also man sollte jetzt auch die Hoffnung nicht zu hoch hängen, aber ich glaube, 2006 war das damals auch nicht so, dass alle gesagt haben, wir werden jetzt Weltmeister. Und das ist dann von Spiel zu Spiel geworden. Da gab es nämlich im Frühjahr 2006 noch diese blamable Niederlage in Italien. Da kann ich mich noch daran erinnern. Da hing der Haussegen aber kräftig schief.
Ja, ich habe auch wieder große Hoffnung, wenn es der aktuelle Bundestrainer jetzt nicht noch versaut. Weil es ist gerade so ein bisschen so ein Nebenkriegsschauplatz, finde ich. Der könnte es ein bisschen versauen so mit seiner Verlängerung. Aber ansonsten, irgendwie bin ich jetzt optimistisch und ich glaube, die morgen Abend wird es auch wieder ein gutes Spiel werden. Und dann haben wir eine EM und dann schauen wir. Dann haben wir natürlich einen ekligen Gegner mit Schottland direkt.
Ich finde aber, weil du jetzt Nagelsmann ansprichst, der macht es kommunikativ richtig gut. Also da kannst du seine Aussagen auch nehmen. Du kannst dich auch mal an einer Aussage reiben. Musst nicht alles immer 100% d'accord gehen. Aber er bietet auf jeden Fall auch was. Also das finde ich auch immer ganz wichtig. Das sind keine Blablabla-Antworten von Nagelsmann.
Da stimme ich dir 100% zu, finde ich super. Ich habe gesagt, nur das Problem könnte wären, falls er, wie ich es jetzt ja raushöre für mich jetzt, er möchte gerne wieder im Club Fußball, habe ich das Gefühl. Er möchte gerne, dass er da ein Angebot von kriegt. Und wenn er das dann vorher so, nicht, dass dann wieder 100 Stimmen laut werden, die jeder, wo jeder seinen Senf zugeben möchte und sagen muss, jetzt kann der aber ja kein Nationaltrainer mehr sein, weil es ist ja für ihn nicht das Höchste so, weißt du?
Aber wenn er dann ich könnte ihn auch auf der anderen Seite auch verstehen. Also dass er täglich arbeiten will. Bei ihm ist ja sicherlich auch noch das Private. Er will wohl eng bei seiner Familie bleiben, auch zu seinen Kindern einen engen Draht haben. Und da muss man mal gucken, ob das überhaupt fürs Ausland reicht bei ihm. Also aufgrund der familiären Situation. Mhm. Und in Deutschland blieben ja dann wahrscheinlich nur die Bayern oder Borussia Dortmund. Bei den Bayern sucht man einen neuen Trainer.
Das wäre geil, ey.
Kannst du dir das vorstellen? Also das wäre ein absolutes Eingeständnis eines Fehlers, ob die Bayern dazu bereit sind.
Aber haben die nicht schon genug gesagt von denen? Boah, das hätten wir uns jetzt auch anders vorstellen können. Ja. Ich meine, es ist eine neue Führung. Also ich find's geil. Und wie gesagt, ich war eine Woche vor seinem Rauswurf noch im Stadion, als die Paris Saint-Germain zu Hause geschlagen haben. Und wo ich gedacht habe, boah, top. Also bei Bayern, die kommen wieder, die entwickeln sich. Und dann ist er auf einmal weg, weil sie gegen Leverkusen verloren haben, was ja jetzt nicht ganz so eine Schande ist, wie man jetzt so sieht.
Ja, also die Beurlaubung von Nagelsmann, das muss man ja im Nachhinein wirklich sagen, das war ein Fehler. Ich glaube trotzdem, dass die Bayern es als erstes bei Alonso versuchen werden. De Zerbi habe ich jetzt heute auch gelesen von Brighton, soll Kandidat sein. Aber da liest du so viel.
Ach, hör auf, ey.
Mal schauen. Spricht natürlich kein Deutsch der Italiener. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Fakt. Gerade wenn du dann in München mit der Medienlandschaft und das die Klaviatur hat Nagelsmann nicht schlecht gespielt, muss man einfach mal so sagen. Groß haben wir erwähnt. Groß war, ich will jetzt nicht den platten Spruch machen, der war wirklich großartig. Also das muss man einfach mal so sagen. Also Toni Groß allein war dieses Länderspiel wert, das anzuschauen. Er hat wirklich eine absolute Präsenz und jeder, der so Querpass-Toni mal gesagt hat und so ein bisschen Toni Groß herabgestuft hat, hätte spätestens nach den Champions-League-Titeln und dann auch nach dem Länderspiel am Samstag sagen müssen, hey, ich habe mich geirrt und es tut mir leid, weil das ist einfach wirklich ein guter Junge. Und was uns natürlich besonders freut, ist ein ostdeutscher Junge. Wir haben ja nicht so viele ostdeutsche Kicker in der Nationalmannschaft.
Ja, das stimmt. Also ich muss echt sagen, ich bin ja im selben Jahrgang wie Toni Kroos, also seit der U10 oder so, sind wir oft aufeinander getroffen bei Hallenturnieren, Landesverbänden und der war halt schon immer Weltklasse, muss man halt echt sagen. Ja, der war schon immer, also ich kann mich noch an die Turniere in Neubrandenburg erinnern, Hallenturniere die vor Massen an Zuschauern gegen Hansa Rostock und ja, der Junge war schon krass, also super und sorry, wer der Taktgeber bei Real Madrid ist, der kann mindestens auch für Deutschland spielen, weil der kann für jede Mannschaft und der kann einfach Fußball spielen, das ist einfach, Fußball ist so einfach, aber es ist so schwer und er macht es einfach so einfach, er nimmt den Ball an und spielt den Ball weiter und lockt den Gegner und spielt und spielt und spielt mal über den Raum hinaus und natürlich, dass da so eine Vorlage hinzukommt, ist natürlich ein Sahnehäubchen, muss man sagen, das ist ja auch nicht alltäglich, aber er gibt dem einfach die Sicherheit. Deutschland war einfach unpressbar in dem Spiel, weil er einfach immer die Position aufgelöst hat und im super Zusammenspiel mit Andrich, aber das war ja das, was ich vor 4 Wochen mal gesagt habe. Ich glaube, Andrich und Xhaka ist Andrich und Kroos, nur Kroos ist noch eine Stufe höher als Xhaka. Also das müssen wir schon ehrlicherweise sagen. Ja. Aber das hat sich so ergänzt und das war für mich Khedira Schweinsteiger wieder so ein bisschen so. Das ist schon eine Belebung fürs deutsche Spiel und du hast halt einfach die Sicherheit der anderen gesehen, weil er auf dem Platz stand und die hat zum Beispiel ein Gündogan nicht gegeben, finde ich. Hm. So, das ist einfach ein Unterschied. Der hat ja auch vorher mal auf der 6, aber das ist nicht dieses, der hat auch jetzt viele Bälle verloren, finde ich so. Also Kroos und Gündogan, ich meine, Gündogan ist Kapitän des 6-fach Siegers Manchester City gewesen und trotzdem war da nochmal ein ganz klarer Qualitätsunterschied zu sehen und man kann nur hoffen, dass er fit bleibt und bei der EM genauso dominant spielen wird, aber das gibt ja seine Position her und wie er die Position ja auch spielt.
Robert Andrich, du hast das letzte Mal schon so ein paar Sachen zu ihm erzählt. Wenn du hier Leute in Dresden ansprichst, das ist der Robert Andrich, den wir hier in Dresden hatten. Und der leider hier sein Aroma noch nicht entfacht hast. Du hast das letzte Mal so schön beschrieben, warum das so der Fall ist. Aber irgendwie können wir ja trotzdem ein bisschen stolz sein, dass wir ihn hier eine Zeit lang, eine kurze Zeit hatten. Schon stark. Also welche Entwicklung er genommen hat. Und für den muss das ja momentan ein absoluter Rausch sein. Also du kämpfst um 3 Titel mit in dieser Saison, hast die große Möglichkeit, deutscher Meister zu werden, Pokalsieger, Europa-League-Sieger und bist auf einmal Stammspieler in der deutschen Nationalmannschaft, neben Toni Kroos.
Geht schlechter, oder?
Ja. Wahnsinn, total. Oder?
Unfassbar. Also, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass er schon wirklich auch damals top war, aber halt einfach ja in der Position nicht reinkam und weil er einfach welche vor sich hatte, die das Spiel auch mitgeprägt haben und es keinen Grund gab. Trotzdem habe ich immer gedacht, okay, der kann aber schon auf jeden Fall auch höher spielen, weil er einfach viel mitgebracht hat. Aber deutscher Nationalspieler und einfach das Herzstück von Deutschland jetzt im Zentrum mit Toni Kroos zu sein und dann so eine Partie abzuliefern, ich meine, das war Frankreich. Ne? Ja. Das muss er erstmal so.
Und einem Mbappé dann nochmal die Leviten zu lesen.
Ja, aber genau dafür haben sie ihn doch. Also er verkörpert das Image ja auch super. Hm. Ne? Mit seiner ganzen Art und Ausstrahlung. Und das ist doch genau das, was für mich auch wahrscheinlich den Unterschied nochmal zu Pascal Gross dann gemacht hat in der Entscheidung.
Hab ich auch überlegt.
Weil ich glaube nicht, dass sie sich fußballerisch großartig so unterscheiden werden. Aber einfach dieses Auftreten, der tritt einfach nochmal anders auf. Und ist ja auch nicht ganz so doof. Einer seiner besten Kumpels ist ja Tonis Bruder Felix. Ich glaube, Toni Kroos kann schon ein bisschen mitentscheiden, wen er denn doch gerne neben sich hätte. Und aber wenn sie das natürlich so machen, dann Chapeau. Also richtig geil. Und Jens, wir haben mit dem zusammengespielt.
du, also ja. es war wirklich eine Augenweide. Und wie gesagt, ich finde das so ein kleiner Stolz, ist man dann schon dabei. Es geht mir auch bei Grifo immer so, wenn ich ihn in Freiburg sehe. Auch der hatte hier in Dresden sicherlich nicht seine beste Etappe. Aber trotzdem, auch der hat ja das schwarz-gelbe Trikot getragen und schon stark. Also was Robert Andrich da am Samstag performt hat, wirklich Hut ab. Ich denke, er ist ein Herzstück in dieser deutschen Nationalmannschaft. Komm, jetzt sag aber auch noch was zu Kai Havertz.
Fandst du den gut?
Er hat das 2-0 gemacht, mein Lieber.
Ja, gut, aber den hättest du auch gemacht.
Und ich sag dir, das würde ich jetzt nicht so sagen. Ich glaube, er ist gesetzt dort vorne im Sturm.
Der ist gesetzt.
Ja.
Der ist gesetzt, weil der Julian Nagelsmann liebt den abgöttisch. Der hat probiert, den Linksverteidiger spielen zu lassen. Mhm. Nur damit er den irgendwie auf den Platz bekommt. Mhm. Aber das ist für mich einfach nicht der Art Stürmer, den ich gut finde. So sage ich einfach ganz ehrlich. Es ist für mich kein Stürmer. Und es gibt auch das Interview nach dem Spiel. Der sagte auch direkt, ja, wie fühlt sich denn an, jetzt ja so eine Position zu spielen? Ja, so als offensiver Mittelfeldspieler, so Stürmer so. Ja, nee, du bist kein Stürmer, du willst auch gar kein Stürmer sein. Ja, ich bin gespannt, ne? Also ich fand die Erklärung ja dann richtig, die er dann gemacht hat, weil er mit Musiala, jetzt Gündogan nicht die Spieler mit Tiefengang hat. Mhm. Wollte er mit Havertz einen haben, der das ein bisschen mehr macht. Muss man schon sagen, im Vergleich zu Füllkrug ist ja definitiv so. Aber es wird spannend zu sehen. Punkt 1, wie verändert sich die Situation, wenn Leroy Sané spielt? Weil der ist ein absoluter Tiefengang-Spieler. Und Punkt 2 ist zum Beispiel so gegen Schottland so eine Mannschaft. Also du musst schon auch spielabhängig machen. Ich glaube, gegen Frankreich war er definitiv die bessere Idee, weil ich glaube, Füllkrug hätte nicht viel so zustande gebracht, weil du brauchst einfach das absolute Tempo gegen so eine Mannschaft. Aber wenn zum Beispiel so gegen Schottland spielst oder ja, Mannschaften, die vielleicht ein bisschen mehr hinten drin stehen, kann ich mir auch vorstellen, dass er wieder Füllkrug da dabei haben wird. Aber ich glaube schon, dass er einfach seine 14, 15 Mann hat und die werden spielen. Und ja, gut, also wir haben 2-0 gewonnen, also er hat alles richtig gemacht.
Er hat alle Argumente auf seiner Hand. Und wir in Dresden lieben ja jetzt so ein bisschen Niklas Füllkrug, nachdem er sich neulich so positiv über die Stimmung hier im Stadion geäußert hat in so einem Dortmunder Talk-Format, wobei ich sage, Niklas Füllkrug wird ja auch in Dortmund nicht ganz unkritisch immer gesehen, auch so seine Torquote, er hat zwar Tore geschossen, aber da erwartet man sich, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr von ihm und von daher, mal schauen. Ich glaube, er ist der Dortmunder, der sicher dabei sein wird bei der Europameisterschaft. Viel mehr werden es in der deutschen Nationalmannschaft wahrscheinlich nicht werden. Also vielleicht noch einer, aber viel mehr glaube ich nicht, weil die Aktien derer, die jetzt nicht mit dabei waren, vielleicht mit Ausnahme von Sané, ich bin mir bei Sané auch relativ sicher, ja, weil das ja auch so ein bisschen diskutiert wird, dass er sich da einbringen wird, dass er kein Stinkstiefel sein wird. Das glaube ich nämlich nicht. Aber die anderen, die jetzt außen vor sind, die werden es schwer haben. Auch ein Leon Goretzka.
Aber so ein Turnier und so eine Saison zu vergleichen, ist doch immer noch ganz was anderes so. Mhm. Weil eine Saison, da geht's über 12 Monate und du weißt, deine ganze Karriere hängt davon ab und so. Ne, das ist, da willst du ja viel mehr spielen und deswegen ist so ganz was anderes. Aber bei einem Turnier, wenn du dabei bist, dann willst du das Turnier gewinnen. Und natürlich willst du spielen, aber wenn du dann merkst, ich bin's nicht, ja gut, dann willst du trotzdem, dass die Mannschaft unbedingt dieses Turnier gewinnt, weil du bist es für dein Leben lang. Also die sind alle Weltmeister, ob Erik Durm, ob Kevin Großkreutz, ob Roman Weidenfeller und so weiter. Also das ist doch, aber Jens, wir spielen jetzt ja auch nicht ein Turnier mit 11 Spielern durch. Also von daher, also Miroslav Klose hat nicht begonnen bei der WM 2014, da hat Götze vorne begonnen und wie wichtig war Klose noch?
Ja.
Ne? Also von daher, also das ist...
Götze war, glaube ich, aber auch nicht ganz unwichtig.
Nicht ganz so. Ne, aber trotzdem, hatte trotzdem eine andere Position im Laufe des Turniers, mit der er am Anfang nicht geredet. Ich bin einfach gespannt, wie die Personalie Gündogan sein wird, weil wird so Musiala, ich glaube, da wird man nicht drüber reden. Also das ist einfach für mich, das sind die 2 Spieler gerade.
Der ist der Kapitän.
Das ist das, in Anführungszeichen, Problem. Aber er hat ja keine Hemmung, er hat ihn als erstes runtergeholt.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Kapitän auf die Bank setzt im ersten Spiel gegen Schottland.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Wirtz oder Musiala auf die Bank setzen wird. Oder wahrscheinlich wird, wenn es Dienstag gut läuft, dann kann ich mir auch vorstellen, dass er sagen wird, du, Leroy, du bist natürlich ein absoluter Stammspieler, aber es lief jetzt so gut.
Ja, genau.
Ich spiele jetzt erstmal mit der Truppe, aber wie gesagt, das Fußball ändert sich so schnell immer alles. Für Torwartposition ist schwierig, weil die wird sich wahrscheinlich nicht, auch wenn er sich nicht verletzt, neuer ändern. Aber sonst im Spiel... Du kommst rein und schießt, machst eine super Aktion, machst die nächste super Aktion, dann bist du auf einmal im nächsten Spiel. Ja, ich lass dich jetzt. Du hast jetzt gerade die Form. Ist doch immer. Aber ich gebe dir schon recht, von Dortmund sehe ich gerade jetzt dann nicht mehr so viele, weil Hummels glaube ich jetzt nicht. Vielleicht Koch oder Hummels, klar, da könnte er noch reinrutschen, aber da hat er sich relativ klar positioniert, finde ich. So, dass er das nicht will. Und der Einzige, der ein bisschen Pech gehabt hat, ist schon ein bisschen Julian Brandt, muss man sagen, dass er einfach zu dem Zeitpunkt krank wurde. Und der hat in den letzten Wochen schon durchgehangen.
War augenscheinlich, oder? In den letzten Spielen. Ja. Da denkst du ja, der hat das Fußballspielen verlernt, der Julian Brandt. Fehlpässe drin, Abspielfehler. Oh, und da merkst du erstmal, was einem Fußballer so ein Infekt zusetzt. Ja, mörderisch,
du hast gerade gesagt,
Gewicht verloren. Und ich glaube, der muss erstmal selbst wieder so seine eigene Form finden. Und da kommt dann die Europameisterschaft wahrscheinlich für den zu früh. Der wird sich ordentlich in den Allerwertesten beißen. So. Morgen pinkes Trikot. Also wie gesagt, man darf ja in diesem Land, wird man ja sofort in irgendeine Richtung getan, wenn man mal sagt, okay, modisch gesehen bin ich jetzt jemand, auch aufgrund meiner fußballerischen Herkunft, der jetzt pink, lila nicht ganz so schön findet, muss ich wirklich sagen. Ich gebe es ja auch gerne zu, ich habe mir mal in geistlicher Umnachtung in einem USA-Urlaub ein lila Hemd, wirklich, oder ein, ich nenne es Flieder, wow. Und dieses Hemd, das ist wirklich ein schön geschnittenes Hemd. Das hatte ich bislang, glaube ich, einmal an. Weil du kannst dieses Hemd nirgendwo in Dresden tragen, weil du sofort greifen sich die Leute an den Kopf und sagen, hast du einen an der Waffel? Also, das geht nicht. Und deshalb, ich finde, wie gesagt, pink, lila, mein Geschmack ist es jetzt nicht. Ohne, dass ich irgendwie was damit, irgendeine Tendenz ausdrücken will. Aber wer es schön findet, soll es kaufen. Ich finde dafür das weiße Trikot richtig gut. Also das weiße Trikot für die Nationalmannschaft, und die tragen ja, soweit ich gelesen habe, immer weiß, würde ich auf jeden Fall 100% sagen.
Also ich muss sagen, ich hatte einmal in Dresden, kurz vor dem Derby sogar, dass ich ein lila Pulli an, aber gar nicht bewusst, bis ich dann von Martin Börner, unserem damaligen Teammanager, richtig einen auf den Deckel bekommen habe. Das kannst du nicht machen. Und okay, gut, danach war die Farbe lila positiver gesehen, sag ich mal so. Nein, durch meine drei Mädchen hier zu Hause, also weißt du ja, dass ich sehr, sehr rosa, pink, lila affin bin und es auch sehr schöne Farben finde, weil sie strahlen doch immer was Gutes aus. Aber ich finde das Trikot an sich sehr, sehr schön, aber für mich ist das für mich eher ein Trikot für eine Fußballmannschaft als drittes Trikot, dass man mal eine besondere Farbe oder mal ein anderes hat. Für mich ist deutsche Nationalmannschaft ein weißes und ein schwarzes Trikot, so ist
oder
genauso wie Holland, grün. Ja, oder grün noch, ne? Weil, aber Holland ist orange, Frankreich ist blau, Spanien ist rot, Brasilien ist gelb oder blau und Deutschland ist für mich weiß oder schwarz oder noch grün, weil das war früher einfach auch viel. Aber pink ist jetzt nicht so, obwohl ich das Trikot schön finde, aber wäre jetzt nicht so das gewesen, was ich als Marketing-Manager von noch Adidas gewählt hätte.
Ja, es ist und bleibt Adidas. Was hast du denn da gedacht? Andreas Rettig, hätte ich das ja, der ist ja jetzt der Geschäftsführer dort beim DFB, Oliver Bierhoff hätte ich sowas immer zugetraut. Andreas Rettig eher nicht, aber Andreas Rettig hat den Zug jetzt vollzogen. Und aus monetären Gründen muss man sagen, ja, musste man es wahrscheinlich machen, wenn Nike so viel auf den Tisch des Hauses legt. Und man weiß ja, der DFB ist jetzt nicht mehr so gut bei Kasse. Also da ist die Kassenlage ziemlich eng. Dann musste man das wahrscheinlich machen. Aber wie viele Menschen sich jetzt dazu zu Wort geäußert haben, auch aus der Politik, da frage ich mich immer, boah, ihr habt doch alle eine dezidierte Meinung. Also ich tue mich natürlich auch schwer, dass man jetzt auf einmal mit Nike-Trikots spielt. Aber ich, auf der anderen Seite, die werden auch sicherlich schöne Trikots entwickeln. Dann ist das so. Das ist nun mal der Lauf der Zeit.
Also Punkt 1, für mich ist ein absoluter Skandal, was einige Politiker äußern, weil es gibt so viele Politiker, die so viel dafür tun, dass alle deutschen Wirtschaftsunternehmen ins Ausland gehen. Also da brauchen wir mal gar nicht drüber zu reden. Da brauchen die sich bestimmt nicht zu äußern, ist meine Meinung. Punkt 2 ist, du musst dich halt auch immer ein bisschen hinterfragen, die handelnden Personen haften ja auch ein bisschen für den DFB und da kann das sogar noch passieren. Also wenn das wirklich stimmt, dass Nike 100 Millionen zahlt und Adidas 50, dann ist das schon so ein bisschen auch im Wirtschaftsinteresse. Habe ich denn wirklich mit bestem Gewissen für den DFB gehandelt? Weil ich habe mal kurz 50 Millionen aus romantischen Gründen liegen lassen.
Und ich glaube, Adidas ist immer davon ausgegangen, ja, wir sind Adidas, wir sind in Deutschland, wir haben es sowieso.
Ich habe eben ein Video geschaut von 2011. Da ging es darum, um Adidas oder Nike, und da war es schon, dass Nike 50 Millionen geboten hat und Adidas dafür nur 11 Millionen. Da war es ja auch schon immer, aber das geht jetzt langsam so, wer weiß denn auch, wie viel Interesse war, also natürlich war da Interesse da, aber das klappt ja schon eh, also da, um die brauchen wir uns nicht zu bemühen. Und ich meine, wir reden hier von einem Paket, wenn die Zahlen stimmen, von 800 zu 400 Millionen. Und ich glaube, dem DFB geht's so gut, geht's dem auch nicht mehr.
Nee, nein, und, also die brauchen es wirklich dringend.
Ja, es ist schon schwierig vorzustellen, weil einfach Herzogenaurach, Adidas ist Deutschland. Ja.
Das ist für Nike ist es der perfekte Markt. Wenn du das Jackpot. Siehst du ja in den USA immer, die gängeln sich nun beide. Nike und Adidas, das ist wirklich das große Duell. So, da haben sie jetzt Adidas aber richtig eine ausgewischt. Das muss man wirklich sagen.
Also mal kurz die Muskeln spielen lassen, ja, wobei ich jetzt auch die Zahlen gesehen habe, was die für Gewinne machen, also Adidas und Nike, das ist eigentlich schon nicht mehr miteinander zu vergleichen.
Nee.
Aber natürlich die deutsche Nationalmannschaft an Land ziehen, also nächste Form in Deutschland wäre, wenn sie Bayern München an Land ziehen würden. Das muss man sagen, das ist natürlich, Nike hat ganz klar ihre Muskeln spielen lassen. Aber gut, ich kann es schon irgendwo ein bisschen auch verstehen, so dass sie es gemacht haben. Auch wenn es einfach, ja, es wäre irgendwo schön, weil Adidas und Deutschland ist einfach zusammenpassend durch Herzogenaurach, aber trotzdem nochmals, viele Politiker sollten sich da jetzt nicht unbedingt zu äußern, weil...
Wahnsinn, oder?
Unfassbar, das immer mit dem Finger auf andere zu zeigen, ja. Obwohl ich selbst aus meiner Sicht nicht alles so richtig mache.
So sieht's aus. Und dann noch Torjingle. In Dresden gibt es ja aktuell gar kein Torjingle, weil man es puristisch mag. Torjingle Nationalmannschaft ist ja Kernkraft 400, Zombination. Kennt man ja eigentlich, gibt es bei vielen Vereinen, also relativ bekannt. Jetzt soll es aber Major Tom werden. Gibt gerade so eine Abstimmung. Peter Schilling, 1982, Neue Deutsche Welle. Da war ich ein ganz, ganz kleiner Knopf, als das so hochkam. Mein Onkel, der hatte ein Tonbandgerät, der hatte Neue Deutsche Welle, Bayern 3, mitgeschnitten. Und da lief das rauf und runter, neben ein paar anderen Liedern der Neuen Deutschen Welle. Und damals fand ich das schon klasse. Wie gesagt, ich war ein absolut kleiner Stift. Und ich fände es jetzt nicht schlecht. Aber zur Europameisterschaft wird es definitiv nicht zum Einsatz kommen, weil die UEFA gesagt hat, nee, es wird neutrale Torjingles geben. Also wird es wahrscheinlich frühestens dann zur WM-Quali oder zur Nations League zum Einsatz kommen. Aber schön finde ich es schon und es zeigt auch so ein bisschen, dass sich die Fans so wieder ein bisschen Gedanken machen, dass die Nationalmannschaft wieder in ist und dass die Leute doch so wieder so ein EM-Feeling bekommen.
Ich finde es geil, dass du sagst, die Nationalmannschaft. Und nicht die Mannschaft.
Nee,
ich find's geil, aber ich finde, ich find's geil. Also Major Tom völlig losgelöst. Ich finde auch, Gladbach hat auch eine geile, muss ich sagen.
Scooter.
Genau. Aber das ist so einfach, das wirkt so. Und damit kannst du schon, weil Fußball ist immer noch ein Event. Und ich gehe dahin, um mich wohlzufühlen und was zu erleben und Freude zu haben. Und ein Tor ist nun mal das Schönste beim ganzen Fußball. Also, jede Taktik, ob 4-4-2 oder 4-3-3 oder sonst was und hinten geschoben und vorne geschoben, ist alles wichtig und alles spannend. Aber ich gehe zum Fußball, weil ich meine Mannschaft siegen sehen will und weil ich Tore sehen will. Und wenn dann noch so eine geile Hymne dazu kommt, dann ist das Gefühl des Tores, glaube ich, noch besser. Also von daher, meine Stimme kriegen sie.
Ja. Ich finde das auch gut. Und Peter Schilling hat gesagt, er kann sich momentan vor Anfragen gar nicht retten. Er kommen so viele Nachrichten und Telefonate an ihn. Damit hätte er nie gedacht. Und das völlig losgelöst durch die deutsche Nationalmannschaft. Und du siehst ja, wir haben jetzt auch schon rund 40 Minuten darüber gesprochen. Also auf einmal ist man wieder so ein bisschen im Modus und da konnte uns wirklich nichts Besseres passieren. Und ich glaube, wenn das gut läuft mit der Nationalmannschaft, dann hält das auch so ein bisschen die Stimmung in diesem Land auf. Und dann kriegen wir vielleicht auch mal so einen Sommer, wo auch die strahlen, die sonst mit einem bitterbösen Gesichtshausdruck durchs Leben gehen. Vielleicht kriegen wir wirklich so einen Sommer mehr. Reloaded. Ich würde es uns allen wünschen, wirklich.
Man lächelt danach und man muss halt einfach sagen, Fußball ist dann doch, ist halt der Mittelpunkt von vielen Leben. Ist halt einfach so. Und Fußball ist einfach, da kann man drüber diskutieren und es interessiert alle und jeder will doch eigentlich lieber positive, also, oder ich sag nicht jeder, aber 90% wollen doch lieber was Positives haben und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand Deutschland nicht siegen sehen will.
Und, ach so, diese Neider oder diese
ja, die gibt's immer,
Schadenfreude aber, haben, die gibt's immer und so. Aber ich finde, gerade wenn du das Turnier in deinem Land hast, dann willst du nicht nur ein guter Gastgeber sein, sondern du willst auch nicht nur die Rolle haben, dabei sein ist alles, sondern du willst auch eine schöne Rolle mitspielen und das macht's dann.
Ja, und ist auch mal wieder wichtig, dass Deutschland sich mal wieder besser präsentiert. Richtig. Also wir sind gerade so auf so einem schlechten Weg, muss man einfach mal sagen. Und werden in der ganzen Welt nicht mehr so als was wir eigentlich sind oder was wir mal waren. Und wenn das der Fußball ausmachen kann, dann, ich glaube, dann sind doch alle glücklich. Und ich glaube, wir haben die schönsten Stadien, die haben wir sowieso schon. Und wenn wir jetzt auch noch eine geile Nationalmannschaft haben, die da jetzt wieder auf dem Weg hin ist und bei der EM gut abschneiden werden, das würde uns allen gut tun. Und hoffen wir doch mal.
Champions League will ich kurz mit dir besprechen, weil wir haben jetzt schon 45 Minuten über Nationalmannschaft gesprochen. Mal ganz kurz die vier Spiele durchgehen. Deine Einschätzung. Arsenal gegen Bayern.
Bayern.
kannst einen Satz noch dazu sagen, wenn du möchtest.
Du weißt, ich bin sowieso immer für die Deutschen, also das weißt du sowieso. Und Thomas Tuchel macht jetzt ja nichts Böses mehr. Und von daher, der wird die Mannschaft laufen lassen und dann sind sie für mich besser. Obwohl Arsenal gerade Spitzenreiter ist, aber Bayern ist nochmal besser für mich. Also ich glaube, Bayern wird es gewinnen. Gerade auch Rückspiel zu Hause.
Ja, das ist ein Vorteil. Real gegen City?
Boah, wer das voraussagen kann. Ich finde City qualitativ noch ein Stück besser.
Ich auch.
Weil Real für mich immer noch der Mittelstürmer fehlt. So der
sieht's fehlt aus, da hat City noch keinen schlechten.
Nicht ganz so schlecht. Aber Real ist Real. Ich glaube trotzdem City.
PSG gegen Barcelona? Ich leicht Paris. Weil
ja, ich auch, ja.
Und ausgeglichen finde ich Atletico gegen Dortmund. Weil Dortmund hat den Vorteil, das Rückspiel in Dortmund zu haben. Wenn es umgekehrt gewesen wäre, also hast du jetzt gesehen, beim Duell Atletico gegen Inter, was für Atletico auch der Heimvorteil im zweiten Spiel ausgemacht hat. Boah, Simeone, der da mal die Massen angeheizt hat.
Ja, Dortmund wackelt halt echt extrem. Ja. Ne? Also auch gegen Eindhoven, die haben schon geflattert zwischendurch. Also das muss man schon echt sagen. Aber Atletico ist dies ja auch nicht so gut. Gegen Inter haben sie es gedreht. Spezielle Mannschaft, aber auch da. Boah, Jens, ey, nochmal Finale im Wembley ist doch, ne? Finale im Wembley, nochmal Bayern-Dortmund.
Glaube ich aber nicht. Also ganz ehrlich, glaube ich nicht. Ich glaube eben, dass sich Man City zum Beispiel die Butter nicht vom Brot nehmen lässt und Dortmund dann spätestens im Duell PSG gegen Barcelona, egal wer da kommt. Ja. Eben aufgrund dieser Defensive, dieser fragilen Defensive, wird das schwierig werden. So.
Aber schöne Spiele, ey.
Ja, na klar.
Muss man wirklich sagen. Ja. Sehr schöne Spiele.
Am Wochenende haben wir den Klassiker in Deutschland mit Bayern gegen Dortmund. Aber für Dortmund geht es um richtig viel, weil die müssen sich erstmal gucken, dass sie überhaupt in dem nächsten Jahr in der Champions League dabei sind. Und die Bayern, die versuchen irgendwie noch so ein bisschen für leichte Spannung in der Bundesliga zu sorgen.
Ja, nee. Nee,
ne?
Nee. Also das.
Ja, ich frage nur.
Ja, na klar, aber das, also dieses Jahr nicht mehr. Letztes Jahr hat es ja schon irgendwie geklappt, aber nee, dieses Jahr.
Leverkusen ist anders drauf
als ich glaube nicht, dass es sie spielen das durch und die sind so brutal gut, Leverkusen, die werden dieses Jahr Meister. Also das glaube ich nicht. Und weil ich glaube jetzt trotzdem auch nicht, dass Bayern alles gewinnen wird. Ja. Und das ist ja schon mal die Voraussetzung, dass sie überhaupt durchkommen. Aber trotzdem immer noch ein geiles Spiel. Bin halt gespannt auf Münchner Seite. Ob Neuer dabei ist, ob Harry Kane dabei ist.
Kane hat schon wieder individuell trainiert. Ich glaube, der ist dabei. Ja, ja und die Dortmund haben sich ja zuletzt in München immer eine Reibe abgeholt.
Das stimmt.
Also, und wenn du die Bayern zuletzt gesehen hast, glaube ich, sind die dort auch nicht nur zart favorisiert.
Ja, aber warten wir mal ab, was der Tuchel für eine Idee hat.
Du hast doch gesagt, Coman,
er hat... und Gnabry. Ja, ich hoffe es, er macht nicht mehr wieder seine eigenen Ideen. Aber Coman und Gnabry sind auch langsam wieder fit. Der Thomas, der wackelt schon, der Thomas Müller. Also ob der wieder auf dem Platz steht, weil. Und dann spielt Musiala wieder im Zentrum und da ist er wieder nicht so gut und wird spannend.
Für mich ist ja diese Länderspielpause bei vielen Vereinen so quasi der letzte Slot gewesen, um nochmal den Trainer zu wechseln. Wurde ja in den letzten Jahren auch immer mal genutzt. Die Bayern haben das zum Beispiel im Vorjahr gemacht, wenn du dich erinnerst. Mhm. Haben wir ja schon vorhin angesprochen. Nagelsmann musste dann aufgrund seines Skiurlaubs gehen und wurde durch Thomas Tuchel ersetzt. Das hat sich nicht ganz so als glücklich erwiesen. Wolfsburg, Niko Kovac ist zu Ende gegangen. Also ich fand gerade in der zweiten Saison war das mit Wolfsburg und Niko Kovac nicht mehr eine Traumehe.
Der passte so perfekt dahin, ne?
Ich fand ihn aber in Frankfurt damals als Trainer richtig gut. Als er damals gut, in Frankfurt die übernommen hat, die Relegation mit denen geschafft hat, dann den Pokal mit denen gewonnen hat, da fand ich den wirklich gut.
Ich finde aber auch, Frankfurt ist irgendwie Multikulti viel mehr und Kovac ja auch. Also, und Wolfsburg irgendwie hat mir gar nicht getaugt dieses Jahr. Also,
nee,
aber. Taugt mir eh nie der Verein, ist ja einfach so, aber dieses Jahr dann noch mit ihm und mit der Mannschaft und.
Und jetzt Ralf Hasenhüttl? Nee.
Ich kenne ihn ja nur aus Erzählungen von hier. Sagen ja alle, ein unfassbarer Trainer. Weil man den Weg sieht, den er gegangen ist, ja wirklich unfassbar. Also, der ist ja wirklich noch nie einen Schritt zurückgegangen, so ungefähr. Klar, mag man sehen, wie man will, aber Southampton und Leipzig, ich denke jetzt, Leipzig ist höher, aber da gibt es ja auch mal noch andere Gründe und ich glaube auch eine Aufgabenjob in England ist dann doch nochmal auch eine krasse Herausforderung. Aber auch das, Jens, wie willst du denn Euphorie in Wolfsburg? Egal wie die spielen, du kriegst doch keine Euphorie hin. Also von daher, und die müssen erstmal aufpassen, dass sie nicht nur ganz unten reinrutschen.
Ja, das kann ich mir aber nicht vorstellen.
Das haben wir uns vor ein paar Jahren auch nicht vorgestellt, als sie auf einmal Relegation gespielt haben. Vermutlich also nicht, weil die unten die Punkte nicht holen.
Ja, da geht es eher darum, wer in die Relegation muss, ob jetzt Mainz oder Köln. Aber ansonsten ist das dort unten jetzt nicht mehr ganz so prickelnd und Darmstadt ist weg.
Ja.
Zweite Liga, St. Pauli, ist durch?
Ich glaube schon.
Ja.
4 Siege brauchen sie noch, habe ich gelesen. 4 oder 5?
Ja. Also die haben 10 Punkte Vorsprung auf den HSV.
Also wie gesagt, ich habe jetzt kurz ja am Wochenende mit Firlo gesprochen, die haben jetzt ja gerade auf sie getroffen. Mhm. Boah, der hat gesagt, Wahnsinn. Wahnsinn, waren die gut. Also wir hatten unsere Ideen und wer Firlo kennt, der hat mit Sicherheit Ideen. Ne? Und er meinte, boah, jede Idee wurde einfach so zerstört, weil die uns so brachial gebrochen haben. Also das war eine Truppe und Gott, die sind ja auch einfach richtig gut. Also ich glaube schon, dass die aufsteigen. Und dann der nächste wird spannend, wer der zweite davon ist.
Wobei Kiel jetzt wirklich schon ein Polster hat. Und man, nee, für mich ist ja Kiel wirklich trotzdem eine echte Überraschung. Ich hätte die in dieser Saison, war vorher mal gesagt, zum Saisonstart so im Mittelfeld eingeschätzt, sogar vielleicht unteres Mittelfeld. Nötigt mir Respekt ab, dass die wieder so mitrocken. Ja, von der Ausgangslage her, wie gesagt, 5 Punkte Vorsprung auf den HSV.
Ja, ist ja, Kiel ist ja jedes Jahr irgendwie so, dass man denkt so, oh, nee, aber dies Jahr, da wird es schwierig werden für die und dann stehen sie wieder oben. Ne? Mhm. Ja, so richtig kommt der HSV immer noch nicht ins Rollen.
Wir haben ja jetzt am letzten Spieltag gewonnen, aber ich glaube, sie hatten sich vom Trainerwechsel zu Steffen Baumgart natürlich wahrscheinlich 4 Spiele, 4 Siege erhofft. Das ist es jetzt nicht ganz geworden. Aber es braucht natürlich auch ein bisschen, bis der neue Trainer seine Handschrift ansetzen kann, oder? Also und ich hatte ja jetzt nicht den Eindruck, dass das eine Mannschaft war, die gegen ihren Trainer gespielt hat. Ich glaube nicht, dass die gegen Walter gespielt hat. Die haben den Trainerwechsel vorgenommen, weil eben die Ergebnisse ausgeblieben sind.
Ja, und weil halt auch irgendwo der Druck jetzt mal so hoch war, dass er es jetzt noch wie oft hat er schon dritte Mal wieder verspielt, weil es ja schon wieder so aussah. Aber ja, man hatte nicht das Gefühl, dass sie nicht, weil sie waren ja von der DNA völlig überzeugt, die sie an den Tag gelegt haben. Und so haben sie auch in jedem Spiel ja immer noch gespielt. Also, und das ist natürlich schon brutal schwer, das rauszukriegen, weil man muss ja schon ehrlicherweise sagen, Hamburg hat in jedem Spiel die Dominanz. Die haben halt oftmals die Tore nicht gemacht und hinten welche kassiert. So, das haben sie hingekriegt. Aber das muss ja auch erstmal aus einer Mannschaft rauskriegen, dass du vielleicht sagst, wir spielen jetzt nicht mehr so diesen dominanten Fußball, sondern vielleicht ein bisschen mehr den Umschaltfußball. Wenn du diese Spieler hast, die der HSV hat, mit im Mittelfeld, wenn ich da sehe, Benes, Reis, Ferrei, Meffert, die wollen den Ball haben und nicht den Ball erobern, um dann schnell umzuschalten. Und trotzdem muss ich auch einfach sagen, von den Spielern her, die Aufstellung ist ja auch relativ immer schon vorgegeben. Und nur weil ein neuer Trainer kommt, ist ja jetzt nicht, dass er sagt, ihr seid jetzt aber so schlecht, euch nehme ich jetzt erstmal alle raus, weil ja, sie haben nicht das, was man erhofft hat, aber trotzdem sind sie Dritter oder Vierter. Also
Dritter. Alles
falsch ist ja dann damit auch nicht, weil damit haben sie auch schon Punkte geholt. Nee, nur du hast halt jetzt auch ähnlich aber auch wie Bayern München vielleicht im letzten Jahr so, Thomas Tuchel war frei, dann wollten sie zuschlagen und Baumi war jetzt auch frei. Mhm. Und sie wollten vielleicht zuschlagen und da schon die ersten Risse an Tim Walter waren. Ich bin gespannt, aber es wird tatsächlich wahrscheinlich maximal einer von den drei Großen werden, die aufsteigen werden, ne?
Ja.
Von Schalke, Hertha, Hamburg.
Davon kannst du ausgehen. Also die anderen beiden... Also ich glaube,
Schalke glaube ich nicht.
Schalke wird schwierig. Also es ist wahrscheinlich noch rechnerisch möglich, aber ich glaube, damit planen die nicht. Also mit der Bundesliga. Und Hertha ist momentan so zufrieden mit dem, wo sie stehen und dort oben rein eher auch nicht mehr. Also ich glaube, Toni Leistner würde mich vielleicht jetzt schief angucken und sagen, wir wollen vielleicht doch noch leicht nach oben schielen. Aber ich glaube, da ist der Abstand zu groß einfach. Es sind 7 Punkte. Und du musst ja eben sagen, sie sind ja jetzt nicht Vierter mit 7 Punkten Abstand, sondern da sind noch ein paar andere Mannschaften dazwischen und sagen, wir würden aber auch ganz gerne. Dann sehe ich eher schon noch Düsseldorf, weil Düsseldorf zuletzt so einen kleinen Lauf hatte. Hannover wahrscheinlich auch schon nicht mehr.
Nee, glaube ich auch nicht. Ja, und spannend.
Ja, Kiel hat ja vielleicht fast sogar schon die Relegation jetzt sicher. Also
Kiel ist auch einfach eklig zu spielen. Also
ich habe in meinem Leben noch nie in der zweiten Liga in Kiel einen Auswärtssieg gefeiert. In der dritten Liga haben wir das mal geschafft, aber in der zweiten Liga haben wir, glaube ich, alle Spiele gegen Kiel verloren. Alle.
In der dritten Liga war das am 24. Oktober 2015.
Ach, so schön dich da.
Ist nämlich mein Hochzeitstag. Und da bin ich ja damals ausgefallen und da hat die Mannschaft in Kiel gespielt und ich durfte dann heiraten, weil ich eh krank geschrieben war. Wahnsinn. nachdem die Hochzeit verschoben wurde.
Habt ihr das Spiel dann irgendwo geguckt, verfolgt, einen Ticker gesehen? Oder wart ihr das an dem Spiel? Seid ihr entschuldigt? Es war einer der wichtigsten Tage deines Lebens.
Darf ich doch nicht verraten jetzt, Jens. Das kriege ich doch vielleicht im Nachhinein noch Ärger. Also ich wusste zu jeder Zeit, wie es steht.
Und das wundert mich jetzt.
Dass nicht. Marvin ein Tor gemacht hat. Also ich wusste es.
Wahnsinn. Schön. Ja, es gibt ja solche Einstellungen. Auch damals, glaube ich, schon am Handy, wo man das einblenden konnte und wo wusste, okay,
ja. Ja, und ich muss sagen, Ralf Minge ist auf der Heimfahrt von Kiel in Zeven vorbeigekommen und hat uns gratuliert zur Hochzeit.
Das ist eben Wahnsinn, der Pate gewesen. Das muss man
stand immer, einfach vor der Haustür bei meinen Schwiegereltern.
Siehst du, großartig, oder?
Wahnsinn. Haben wir auch noch ein Foto im Wohnzimmer.
Echt?
Also was ein Mensch, oder?
Ja.
Ein niemals mit gerechnet. Ja, dass dann eine Nachricht kommt, ne? Dass eine Nachricht dann kommt und so. Ich meine, ja klar, war ich ein wichtiger Spieler und blau und blub und leider nicht dabei, weil ich ja auch einfach krank geschrieben war immer noch und ich ja auf gar keinen Fall durfte und so. Aber dass er auf der Rückfahrt nach dem Spiel im privaten Auto hat sich ins Auto gesetzt und kam und hat geklingelt und gesagt, herzlichen Glückwunsch euch beiden, ich freue mich so und packe jetzt nicht zu, dass du gesund wirst, dass du im Heimspiel gegen Magdeburg wieder spielen kannst. Okay, mache ich.
Das ist großartig. Das muss man wirklich sagen und das ist mir auch neulich durch den Kopf gegangen, als Sepp Maier diese Worte über Uli Hoeneß gesagt hat. Solche Menschen in einem Verein sind brutal wichtig, die eben dann auch für Menschen aus dem Verein da sind, wenn es denen gut geht, wenn die was zu feiern haben, aber auch wenn es denen nicht so gut geht, wie im Fall von Sepp Maier, der damals dann im Krankenhaus lag, dass du wirklich Empathie zeigst, Herz zeigst und sagst, okay, hier, ich bin für meine Angestellten in dem Sinne auch außerhalb ihres Berufslebens da. Das finde ich extrem wichtig und das muss gelebt werden ohne Ende.
Ja, viel, viel wichtiger finde ich und das schafft ja auch diese Emotionalität, die Identifikation, weil dann weißt du, ich bedeute dem wirklich was.
Richtig.
Weil wenn es gut läuft und ich schieße 3 Tore nacheinander, ja, dann bedeute ich jedem was. Dann sind alle stolz auf mich und alle sagen, du bist genau der, den wir wollten. Aber in dem Moment dann mal. Und das war schon ganz tolle Sache damals, wirklich.
Abstiegskampf, zweite Liga, wird prickelnder als der in der Bundesliga. Also ich sag mal, Elversberg gerettet mit 35 Punkten. Dann Magdeburg 31, Wien-Wiesbaden 31, Schalke 30, Kaiserslautern 29, Rostock 28, Braunschweig 27. Dein Ex-Verein Osnabrück wird es wahrscheinlich erwischen als ersten Absteiger. Aber die anderen sind schön mit drin in der Verlosung. Und ich muss ja leider jetzt, auch wenn ich das nie wollte, auch wenn du mir das ja immer wieder einredest, auf den Relegationsplatz gucken. So ein Mist. So.
Ich würde da gerne hingucken.
Da lacht.
Ich würde da gerne. Ja, Jens, letztes Jahr hast du mich, vor 2 Jahren hast du mich gefragt. Ich, dieses Jahr, komm. Dieses Jahr würde ich es nehmen.
Okay, na, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ne? Du, wir können den Deal machen, wir steigen direkt auf, ihr könnt von mir aus in die Relegation gehen. Aber ich glaub, kann dir ganz ehrlich sagen, es wird so nicht kommen.
Nee, das wird. Im Moment sieht es nicht so aus. Wer steigt ab? Ich glaube, Osnabrück steigt ab.
Ja, und, doch, das ist eine mutige Prognose, Kollege Destroth.
Und ich glaube Wiesbaden. Die spielen jetzt mit gegen alle anderen auswärts. Mhm. Ich glaube, die trifft's noch.
Denke ich auch.
Und dann Relegation. Boah, das ist Würfeln. Boah, das ist echt Würfeln. Lautern, Rostock, Schalke, Braunschweig. Mhm. Magdeburg glaube ich nicht.
Wobei Magdeburg eine schöne Reihe jetzt bekommen hat.
Oh, aber sowas von, ne? Aber besser einmal 7-0 als 7-mal 1-0, oder? Wie sagt man?
Du, ich habe in Köln mal 1-8 verloren. Das war...
Ich weiß.
Ganz schlimm. Und sowas hat trotzdem immer Nachwehen. Auch Dynamo hat zwar das Spiel danach dann gewonnen, aber du wusstest so richtig, boah, das hatte echt, das hat sich dann so ein bisschen durchgezogen, weil das, was ist denn jetzt los?
So heftig, ne?
Ja.
So heftig. Also muss man wirklich sagen, ja, aber ich glaube irgendwie, die werden trotzdem, also ich glaube Christian Tietz wird trotzdem hinstellen und nächste Woche den Torwart 70 Meter vorm eigenen Tor hinstellen und sagen, spielen Doppelpass mit dem. Hm. Von daher glaube ich nicht, aber die anderen, ich... Boah, Schalke ist schon echt schlecht, ne?
Ja.
Jetzt wieder in Berlin. Auswärts. Meine Güte, sind die schlecht, ey. Das muss man einfach ehrlich immer... Also, es tut mir echt weh, Woche für Woche. Stell dir mal vor, die fangen noch an, zu Hause die Spiele zu verlieren.
Aber es hatte irgendjemand jetzt mal geschrieben, eine Relegation, Schalke gegen Dynamo, was wäre das geil? Ich wollte sofort antworten, nee, das ist überhaupt nicht geil. Das braucht kein Mensch, wirklich nicht. Also das ist genauso wie Dynamo gegen Ross. Es braucht niemand. Ich definitiv nicht. Wir können ja von mir aus Schalke gegen Ulm spielen, Schalke gegen Münster. Ist ja auch noch lokal nebeneinander, können alle spielen. Ich habe Relegation genug erlebt. Ich brauche es nicht.
Schalke gegen Essen, überleg dir das
ja,
mal.
Ja, das da haben wir auch schon. Aber ich glaube, Essen, dritte Liga, eher nicht.
Nee, im Moment sieht's. Ich glaube Ulm. Im Moment. Aber wie gesagt, jetzt am Wochenende ist natürlich auch. Boah, Münster hat jetzt alle drei, aber Münster ist super
zurzeit. Münster ist, haben zwar im Landespokal jetzt verloren, aber sind bockstark drauf.
Gradowski, der fliegt gerade. Also das muss man einfach sagen. Ne? Und jetzt wird es spannend. Ne? Dynamo, weiß man halt nicht, ob es Vor- oder Nachteil ist, dass jetzt drei Spieler gesperrt sind. Ne? Kann natürlich auch immer was bewirken. Aber das Spiel, Münster hat jetzt alle drei, glaube ich. Die haben jetzt Dresden, Ulm, Regensburg. Aber die sind schon, die haben einen geilen Lauf so, die spielen einfach drauf los und die haben gar nichts zu verlieren.
So sieht's aus.
Ulm finde ich, wie gesagt, dieses Jahr in der Rückrunde nicht so gut, aber die holen ja Punkte ohne Ende.
Ne? Die waren gut hier in Dresden.
Ja, deswegen so irgendwie, gegen uns waren sie halt echt auch gar nichts so. Aber auch gegen München nichts und gewinnen das Spiel, gegen Essen nichts, nur gewinnen das Spiel am Ende.
So sieht's eben
aus.
Also
von daher, Regensburg glaube ich nicht. Regensburg, die werden auch. Das war aber auch in der Winterpause schon immer noch, wo man so gedacht hat, wenn, dann trifft's die. Dass es Dresden auch so getroffen hat, und bin ich ehrlich, hätte ich ja nie mit gerechnet.
Aber Dresden hatte momentan das Problem, sie haben sich in den ersten Spielen gegen Sandhausen und Dortmund 2, auch gegen Essen, tausende Chancen erarbeitet. Aber du kannst jetzt zum Schluss nicht mal mehr sagen, im Blauen schon gleich gar nicht, und auch zuletzt gegen Ulm, dass sie so viele Chancen hatten. Also sie haben echt ein Problem in der Offensive. Sie haben ein Problem, dass sie die Tore nicht auf breiten Schultern verteilen. Also da sind sie komplett ausrechenbar. Und du brauchst als eine Mannschaft, die dort oben steht, musst du natürlich deine Torgefahr auf mehrere Schultern verteilen. Und wenn du die 7 Treffer gegen Lübeck abziehst, dann ist das ein überschaubares Torverhältnis. Und dann hast du auch wirklich dort den Finger auf den Punkt, wo das Übel liegt. Das liegt nämlich aktuell eher im Toreschießen bei der Sportgemeinschaft. Schießen zu wenig Tore.
Ja, das Wochenende wird spannend, weil du hast halt natürlich schon, wenn sollst du das Spiel verlieren gegen Münster und Ulm gewinnt vielleicht noch parallel,
dann bist du hinter, Schacht. Ne? Ich weiß gar nicht, wie man das handhabt in Fußball Dresden, ob man dann auf einmal ganz beim Weggucken sagt, naja, dann sollen sie dort halt im Erzgebirge das Spiel in Ulm gewinnen.
Da gehe ich von aus.
Auch von mir aus. Ich schicke auch einen Räuchermann rüber. Also, ne, oder was die da brauchen, in Stollen. Ich schicke auch einen Stollen ins Erzgebirge. Ich würde Ihnen versprechen, ich trage einmal das lilane Hemd oder das Hemd in Flieder, wenn Sie uns den Gefallen tun und in Ulm irgendwas mitnehmen. Dann würde ich.
Also wenn Aue jetzt in Ulm gewinnt und Dresden steigt auf, dann trägst du bei der Aufstiegsfeier das lila Hemd.
Nee, das kann ich nicht. Also, sag mal.
Ich fand das Outfit von dir am Wochenende auch viel besser. Mit Fliege und Anzug.
Ja, meine Premiere als Ringsprecher. Das war spannend. Also wirklich, es hat Spaß gemacht. Es war wirklich mal eine Erfahrung und war cool. Also das würde ich aber auch nicht bei der Aufstiegsfeier tragen. Also wenn irgendwas Gelbes soll das dann sein. Aber so weit ist es ja leider nicht. Es
sind noch 8 Spiele. Schauen wir mal.
Es sind noch 8 Spiele. Und ihr sagt ja immer so schön, im April, jetzt im anstehenden April wird die Ernte eingefahren. Und ganz ehrlich.
Da habe ich drauf gehofft, sage ich dir ganz ehrlich. Als ich mich verletzt habe, da habe ich wirklich drauf gehofft. Ich immer vor Augen, 6 Wochen. Mhm. Also man hat mir viel länger vorausgesagt, dass ich länger ausfallen werde. Habe ich mich aber nicht mit zufrieden gegeben von Anfang an. Und habe immer zu unserem Athletiktrainer, nein, so und so. Ich muss dann Ende März, nach der Länderspielpause, muss ich dabei sein, dann geht's um alles. Mhm. Schade gerade. Also gerade wirklich. Ach, bei uns schon ein bisschen. Aber hilft nichts. Braucht man nicht drüber zu jammern. Muss man Gas geben jetzt wieder.
Ihr könnt gar keine Schützenhilfe mehr leisten, oder? Ihr habt alle durch von den Top-Teams.
Ich bin fast nur noch unten, ja. Essen spielen wir noch. Und BVB 2, aber ist ja unwichtig für oben. Und sonst haben wir Haching jetzt am Wochenende.
Ja, klar. Wenn's blöd läuft, greift der Haching. Ja,
die laufen unterm Radar, ne?
Ja, die laufen tatsächlich unterm Radar. Und wenn du jetzt alle vergleichen würdest, ich sag mal, Ulm, Regensburg, Münster, Dynamo, du hast ja alle gespielt oder du hast ja alle gesehen. Wer war da jetzt so in der Rückrunde das Beste?
Münster.
Münster? Habt ihr unentschieden gespielt, ne?
haben wir unentschieden gespielt und waren alle furchtbar enttäuscht danach, wie man nur gegen Münster unentschieden spielen kann und 2024 ist so. Und danach haben die kein Spiel mehr verloren, beziehungsweise alles gewonnen. Die hatten eine gute Idee und ich muss sagen, aber die spielen keine Rolle, aber Saarbrücken, erste Halbzeit war auch, boah, die haben schon da was abgeliefert gegen uns, also fand ich auch gut. Dresden war nicht gut gegen uns, muss man echt sagen.
Da fing's an, mit diesem Auswärtsspiel, da sind sie dekodiert worden. Da hat man gemerkt, puh, irgendwie hat jemand gemerkt, wie man Dynamo richtig ärgern kann. So. Nimmst du Hauptmann aus dem Spiel, hast du schon ein probates Mittel.
Ja, absolut.
Saarbrücken, weil du so gerade erwähnt hast, nächste Woche gegen Kaiserslautern?
Also für mich?
Wenn's regnet?
Favorit.
Aber nur wenn's regnet.
Also jetzt, aber sonst doch auch, also wir reden vom Tabellen, was ist es, 15. oder 14. der zweiten Liga, die halt echt keine, ich meine, es ist auch noch ein Derby dazu, aber es ist schon.
Sind Favorit für dich? Gegen den Tabellen 10. der dritten Liga sind die,
Na, das ist, aber für mich gehören die auch nicht auf 10. Ja, die stehen auf 10 und so, aber.
Ich gucke nochmal nach für dich. Platz 10.
Ja, glaube ich.
Erster FC Saarbrücken. Ja, 100%.
Ich habe aber bis zuletzt gedacht, und dann haben sie gegen Duisburg das Spiel hergeschenkt.
Ja.
So, also, ich habe bis zuletzt immer gedacht, aber die hatten halt einen scheiß Spielplan da mit ihren Spielausfällen. Immer dieses Hinterherrennen und.
Jetzt wird ja schon wieder nicht gespielt am Wochenende, um den Rasen zu schauen.
Wahnsinn. Ja. Also. Aber habe ich auch gelesen, was in Saarbrücken der Rasen sollte normalerweise, lass mich jetzt nicht lügen, aber 10 Zentimeter kann das sein, soll ein Rasen sein und die haben einen mit 3 Zentimetern verlegt, damit der überhaupt in der Zeit anwächst.
Ja gut, also. Ich kenne mich nicht so gut aus in der Rasenpflege.
Nee, ich habe das nur gelesen. So.
Du also, bist doch der Gärtner unter uns. Also du hatten wir nicht letztes Jahr mal eine Folge, wo du im Garten gearbeitet hast? Die haben wir doch dann Gartenarbeit genannt. Du bist der Gärtner. Du musst wissen, wie man den scheren muss. Es ist nämlich jetzt Frühling. Ich bin so froh, dass Frühling ist und dass wir so ein bisschen langsam wieder Frühlingsgefühle bekommen. Osterpläne, erstmal Sieg gegen Unterharing.
Das ist der einzige Plan, den ich habe.
Echt?
Meine Familie ist leider nicht bei mir. Sind bei Oma und Opa.
Ausgeflogen?
Und mein ganzer Fokus liegt auf Unterhaching und das Spiel zu gewinnen.
Und dann Ostersonntag immer noch oder gibt es Ostersonntag wenigstens eine Familienzusammenführung?
Nein, ich bin alleine.
Echt?
Wow. Ja. Naja gut, sind Ferien hier in Bayern und man muss halt wirklich sagen, dadurch, dass die Große jetzt ja zur Schule geht, da ist die Zeit nicht mehr so. Also das, was man immer so die schöne Zeit mit Kindergarten, wo man dann, wenn ich frei hatte, zack, wo wir Dinge unternehmen konnten und auch Oma und Opa besuchen konnten. Jetzt muss man das wirklich so planen, dass das es dann in den Ferien liegt. Und
auch für die Sommerpause ja immer für euch tricky, ne?
Ja, also, passt. Ja, aber es wird hier passen. Also Gott sei Dank.
Okay.
Das kriegen wir dieses Jahr noch hin und nächstes Jahr gucken wir dann mal wieder neu.
Na, hoffentlich gibt es einen Schoko-Osterhasen vom FC Ingolstadt. Und wie gesagt, 3 Eier fürs Osternest für den FC Ingolstadt.
Die brauchen wir unbedingt am
Samstag, ja, wie gesagt, nach dieser Durststrecke da bei euch, also ihr steckt ja auch so ein bisschen im Niemandsland der Tabelle, 11. Unten, ganz kurz noch zum Abstiegskampf, Bielefeld, Halle, Mannheim, Duisburg, Lübeck, Freiburg 2, wobei Freiburg 2, auch wenn sie noch mal so ein paar Mal die Hand heben, weg ist, Lübeck, wird auch schwer, trotz Trainerwechsel, Duisburg, Mannheim, Halle, Bielefeld, oder?
Vermutlich ja.
1860 nicht.
Nee, glaube ich nicht. Und ich sage auch ganz ehrlich so, das ist nicht so, aber wir müssen jetzt gewinnen, so dass dann auch darüber gar nicht geredet wird, so dass das der Gedanke nicht nochmal wieder aufkommt und vermutlich 2 aus 4. Da trifft schon welche, ne? Also einen großen wird sie auf jeden Fall treffen und auch ein Schwergewicht der dritten Liga, weil Halle ist jetzt schon seit.
Ich glaube, die Dienstältesten.
Ja, tatsächlich sogar, oder? Ja. Also ja. Von daher trifft es zwei dicke Brocken, die den Gang in den schon.
Aber nächstes Jahr kommt wahrscheinlich Alemannia Aachen hoch.
Oh ja.
Dort rockt auch ständig der Bär. Also ich sehe dort immer Einblendungen in sozialen Netzwerken, 25.000 Zuschauer, 30. Mhm. Die hatten jetzt auch am Wochenende irgendwie Pokal-Halbfinale gegen Düren. Da war das Stadion auch ausverkauft, glaube ich. Wahnsinn.
Ja, mein Sturmpartner war da. Der kommt ja aus Aachen.
Okay. Aha,
und der hat sich das Spiel angeschaut, also schon. Dadurch kriege ich natürlich immer ein bisschen mit, so. Ja, wird schon geil, nächstes Jahr, auf jeden Fall.
Das kann man auf jeden Fall machen. Also ich glaube, da kann sich die dritte Liga auf jeden Fall freuen, wenn sie denn aufsteigen. Aber das sieht ja wohl sehr gut aus. Paco, dann hoffe ich mal auf schöne Ostern. Ich hoffe, vielleicht bringt dir die Nachbarin irgendwie ein Stück Osterbraten vorbei oder irgendwas. Also wenn du dort ganz alleine bist. Aber ich glaube, es lässt sich aushalten und volle Konzentration damit auf den Samstagnachmittag. Das gilt für mich auch mit dem Auswärtsspiel bei Preußen Münster. Frohe Ostern. Danke dir für die wunderbare Folge. Hoffen wir mal, dass die deutsche Nationalmannschaft auch gegen die Niederländer so performt und dass wir auch beim nächsten Mal so ein bisschen EM-Euphorie ausstrahlen können.
Mein Lieber, wünsche ich dir auch. Dankeschön und ja, ich wünsche euch viel Erfolg und ich hoffe auf 3 Eier an Ostern.
Ja, das hoffe ich auch. Bis dann. Schöne Grüße.
Bis dann, mein Lieber. Ciao, ciao. Tschüss.
Das war das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de.